Also ich werde anfangen mit, hallo, mit einem Zitat von Foucault, wo Foucault über seine Beziehung zum Marxismus spricht. Ich werde einen anmaßenden Vergleich machen. Was hat Marx gemacht, als er in seiner Analyse des Kapitals auf das Problem des Arbeiterelends gestoßen ist? Er hat die gewöhnliche Erklärung zurückgewiesen, die aus diesem Elend die Wirkung einer natürlichen Knappheit oder eines abgekarteten Diebstahls machte. Und im Kern hat er gesagt, geht man von dem aus, was die kapitalistische Produktion in ihren grundlegenden Gesetzen ist, so kann sie gar nicht anders als Elend hervorzubringen. Es ist nicht der sein Grund des Kapitalismus, die Arbeiter hungern zu lassen, aber er kann sich nicht entwickeln, ohne sie hungern zu lassen. Das ist das Foucault de Marx. Das ist hier. Ja. Okay. Bitte. Marx hat die Analyse der Produktion an die Stelle der Abrangierung des Diebstahls gesetzt. Mutatis mutandis ist es in etwa das, was ich machen wollte. Das sexuelle Elend ist nicht zu bestreiten, aber ebenso wenig lässt es sich negativ durch eine Unterdrückung erklären. Das ganze Problem besteht darin, die positiven Mechanismen zu erfassen, die auf diese oder jene Weise die Sexualität hervorbringen und zugleich Effekte von Elend mit sich bringen. Marx habe, Foucaults Auffassung nach, eine Analyse der Macht in der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt, welche sich nicht auf eine Problematik des Diebstahls reduzieren lässt. Marx habe mit der Rousseauschen Analyse, auf welche Marx dadurch gestoßen war, dass er den französischen Philosophen und Ökonomen Pierre-Joseph Proudhon kennengelernt hat. Das Privateigentum sei laut Marx keine Folge eines Diebstahls. Der wichtigste Beitrag von Marx besteht nun darin, gezeigt zu haben, dass die Machtverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft unpersönlich ausgeübt werden. Die Ausbeutung findet im Bereich der Produktion statt. Das bedeutet, dass die Herrschaftsverhältnisse nicht von außerhalb ausgeübt werden. Sie sind der Organisation der Produktion selbst immanent. Wir können daraus schließen, dass Marx einer der ersten Autoren war, die so etwa wie eine politische Anatomie im Sinne Foucaults ausgearbeitet haben. Im Gegensatz zu Marx behauptet Foucault aber, dass der Kapitalismus selbst nicht als der allgemeine Ursprung der beherrschenden disziplinierenden Technologien von Macht in modernen bürgerlichen Gesellschaften betrachten dürfte. Der Kapitalismus selbst wurde historisch durch unterschiedliche Bestimmungen verursacht. Er wurde durch politische Technologien aufgebaut, welche nicht erst im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kapitalismus aufgekommen sind, obwohl sie später dann zu einem geradezu konstituierenden Bestandteil des Kapitalismus geworden sind. Die von Foucault analysierten Technologien der Macht wurden als solche bereits vor der industriellen Revolution erdacht und verbreitet, weswegen wir nicht die historisch falsche Auffassung vertreten können, dass sie als Instrumente oder Werkzeuge der Durchsetzung bzw. der Ausbreitung des Kapitalismus zu betrachten wären. Tatsächlich ist Foucault der Meinung, dass die von Marx vertretene Hypothese bezüglich der Machtverhältnisse umgekehrt werden müsste. Wir dürften nicht sagen, dass der Kapitalismus die Machtverhältnisse verursacht hat. Im Gegenteil, der Kapitalismus wurde von den Machtverhältnissen aus durchgesetzt und weiter ausgebaut. Unmittelbar nach der Veröffentlichung von Foucaults Überwachen und Strafen hat Gilles Deleuze im Jahre 1975 in der Zeitschrift Kritik eine Rezension darüber geschrieben, in welcher er dann die These vertreten hat, Foucault habe durch das Buch das Denken der Linken erneuert. Und also jetzt über Foucault und Althusser. In den Jahren 1977 und 1973 hat Foucault einen Kurs im Collège de France gehalten, der unter dem Titel La Société Punitive veröffentlicht wurde. Es war eigentlich im Jahre 2013, glaube ich, veröffentlicht, okay? La Société Punitive. Dieser Kurs fand also bereits ein paar Jahre vor der Veröffentlichung von Überwachen und Strafen statt. Beide Werke stehen in engem Zusammenhang. In La Société Punitive hat Foucault eine implizite Kritik an der Althusserschen Theorie der Macht entwickelt, besonders derjenigen Theorie der Macht, welche sich in Ideologie und ideologische Staatsapparate und in Über die Reproduktion, zwei Werke von 1970, finden lässt. Tatsächlich hat Althusser durch seine Unterscheidung zwischen dem ideologischen und dem repressiven Staatsapparat die Auffassung vertreten, das entscheidende Problem der kapitalistischen Produktion besteht in der Reproduktion der Produktionsbedingungen. Die Arbeitskräfte seien für die Ausbeutung nur dadurch nützlich, dass sie geeignet für die Ausübung der Ausbeutung seien. Ihre Produktivität und ihre Fähigkeit zur Arbeit ist für Althusser von ihrer Unterwerfung abhängig, welche nicht nur durch den repressiven Staatsapparat verursacht werden kann. Diese Unterwerfung sei das Ergebnis der Tätigkeit der ideologischen Staatsapparate, weil sie einer Zustimmung der Arbeiter hinsichtlich ihrer Ausbeutung entspreche. In La Société Punitive behauptet Foucault, der Aufstieg der disziplinierenden Macht sei mit der Verbreitung und Entwicklung von neuen Verhaltensweisen und Angewohnheiten verknüpft. Was besonders in der Ausübung der Macht in moderner Gesellschaft sei, habe kaum etwas mit der Idee der Reproduktion der Ausbeutungsbedingungen zu tun, sondern allein mit der Durchsetzung und Ausweitung der kapitalistischen Reproduktionsverhältnisse. Im Zentrum stand für Foucault immer das Problem der Reproduktion und nicht das Problem der Reproduktion. Wir können daraus schließen, dass Foucault eine Theorie der Reproduktion des Arbeitsvermögens bzw. der Arbeitskraft im Gegenzug zu den entsprechenden Theorie Althusser entworfen hat. Die für diesen Prozess erforderliche Unterwerfung der Arbeitskräfte unter das Kapital werde laut Foucault nicht durch die Ideologie bewirkt, das heißt durch die Kontrolle des Gewissens, sondern durch die Disziplinierung des Körpers der Arbeiter. Die Unterscheidung zwischen ideologischen und repressiven Staatsapparaten wurde von Foucault durch seinen Rückgriff auf die Idee der Freiheitsberaubung, Sequestration, ersetzt. Foucault ist der Ansicht, dass Disziplinierung und Moralisierung voneinander untrennbar seien. Das heißt, die Kontrolle der Arbeiter gehe vor allem auf einen materiellen Prozess zurück, welche sich nicht auf eine geistige, intellektuelle Kontrolle reduzieren lasse. Also ich habe hier also über diese Beziehung von der Perspektive Foucaults gesprochen. Also das ist, wie Foucault diesen zwei Texte von Althusser rezipiert hat. Und ich bemühe mich nicht hier um eine auch zu sagen, wie diese Rezeption auch problematisch ist, aber wir können daraus schließen, dass wenn er sagt, dass es gibt eine, dass Althusser nur die Seite der Repression betont, das ist nicht so eigentlich. Und als wir darüber geredet haben, er hat betont, dass es gibt einen Unterschied von zur Reproduktion, also zu Ideologie und ideologischen Staatsapparat. Und Foucault hat sehr wahrscheinlich zur Reproduktion gelesen und nicht die Ergänzung, und also nicht die zweite Version dieser Problematik gelesen. Also ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, also erstmal guten Tag, und wir müssen überlegen, wie wir jetzt mit der verbleibenden Zeit umgehen. Erst einmal würde ich gerne noch ein bisschen was reagieren, und dann habe ich eine ganz, ganz lange Vorlesung vorbereitet und weiß nicht, ob ich die so werde halten können, weil die einfach zu lang ist. Jetzt aber erst mal die Aufnahme. So, jetzt geht die neue Aufnahme los. Erstmal zu diesem Komplex Ideologie und ideologische Staatsapparate. In der Tat, die althusserische ursprüngliche Ausarbeitung sur la reproduction ist viel umfassender angelegt als der ausgekoppelte Text über Ideologie und ideologische Staatsapparate. Und es gibt da auch ein paar wichtige Unterschiede, wie Bernardo das gerade betont hat. Ich denke, für unseren Zusammenhang ist hier entscheidend, dass auch in dem ausgekoppelten Text immer noch ein ganz deutlicher Mangel zu beobachten ist. Nämlich Althusser betont einerseits, dass moderne ideologische Staatsapparate sich nicht mehr auf die Identifikation mit Personen stützen. Das findet sich im Text, wenn man ihn genau liest. Andererseits nimmt er den Monarchen und die Kirche als zentrale Beispiele, wie die ideologische Reproduktion der ideologischen Staatsapparate funktioniert. Und sowohl die Kirche als auch der Monarch sind auch nach seiner eigenen Aussage vormoderne Beispiele. Das heißt, es gibt das Problem, wie denn moderne, unpersönliche ideologische Staatsapparate funktionieren, wie das mit Althussers Analyse der Anrufung vereinbar ist. Denn die Anrufung durch eine Person, die da auch immer in den Beispielen dann vorkommt, das ist gut nachvollziehbar. Aber was heißt es, die Anrufung durch das Vaterland oder durch die Verfassung oder ähnliche abstrakte oder abstrakt konkrete Bestimmungen? Und das hat Althusser nicht ausgearbeitet. Darüber hinaus gibt es noch, würde ich gleich ergänzen, das Problem, wie kann ein Subjekt sich der Anrufung zur Unterwerfung widersetzen? Das ist ja von zentraler Bedeutung, denn Althusser geht es ja auch darum, die Kämpfe zu denken, in denen sich Klassen konstituieren, in denen auch dann revolutionäre Befreiung möglich wird. Und da hat meines Wissens Michel Pécheux, der leider sich dann sehr tragisch umgebracht hat, glaube ich, eine wesentliche Weiterentwicklung gemacht, indem er unterschieden hat zwischen dem sich identifizierend unterwerfenden Subjekt, das sozusagen das große Subjekt, wobei dann wieder die Frage ist, was ist das große Subjekt bei abstrakten, modernen gesellschaftlichen Verhältnissen? Auch nicht ganz einfach zu beantworten. Gut, das Vaterland, die Gesellschaft oder irgendwie sowas, aber was das dann bedeutet, da muss man auch genauer nachfassen. Aber lassen wir das. Auf der Seite des Subjekts, das sich unterwirft, indem es sich identifiziert mit dem anrufenden Subjekt, das es damit als großes Subjekt setzt. Wobei ich jetzt gleich noch einfügen will, das gibt natürlich auch die Frage, ist das die einzige Form der Subjektivierung, die wir denken können? Also Subjektivierung als Assujettissement, was im Französischen eben auch Unterwerfung bedeutet. Und meines Erachtens, wenn man die Frage so stellt, ist die Antwort ganz klar nein. In einer befreiten Gesellschaft muss es auch gewissermaßen die wechselseitige Subjektivierung geben. Ja, indem ich die Schwester, den Bruder, um die alte Metaphorik zu bemühen, anspreche, konstituiere ich sie als freies und gleiches Subjekt mit. Und indem sie darauf oder er darauf antwortet, konstituiert sehr oder er mich als freies und gleiches Subjekt mit. Also diese Möglichkeit muss man auch denken. Und das wird bei Althusser auch ganz stark verstellt durch diese Konzentration auf die Unterwerfung unter ein personales Subjekt. Nun hat Michel Pécheux darüber nachgedacht, was es denn bedeutet, sich nicht zu identifizieren, sich nicht in diesem Sinne identifizieren, zu unterwerfen. Und hat herausgearbeitet, was ich sehr wichtig finde, dass das nicht einfach die Verweigerung der Identifikation sein kann. Also psychoanalytisch-geschichtlich gesprochen, nicht Georg Grodecks Buch vom S, dass man eben eins, was sich weigert, sich als Ich zu konstituieren. Ich habe in meiner eigenen Biografie mit dem Gedanken durchaus gespielt und dann die zweite Variante, sozusagen je nach Kontexten unterschiedliche Identifikationen bereitzuhalten. Einmal bin ich auch in Frankreich als Schwede aufgetreten oder in Dänemark als Portugiese, was irgendwie ging. Das heißt, das gehört auch durchaus dazu, dass wir in diese Identifikationen so etwas wie eine gleichzeitige Distanzierung einbauen können, ohne zu sagen, wir identifizieren uns nicht. Und das ist der Punkt, an den Michel Peugeot auch angesetzt hat. Er hat das dann unter dem Begriff der Desidentifikation gefasst, nämlich ich identifiziere mich mit dem Anrufenden, gehe aber gleichzeitig zu dieser Identifikation auf Distanz, betrachte sie als vorläufig, bedingt oder partiell. Na, da gibt es verschiedene Distanzierungsmöglichkeiten und Mechanismen und mache es damit für mich möglich, diese Subjektivierung in den Zusammenhang einer anderen Subjektkonstitution, zum Beispiel auch mit anderen, also so etwas wie Klassenbewusstsein, einzubringen. Wobei allerdings wichtig ist, bei dieser Betrachtungsweise resultiert nicht ein Begriff des Klassenbewusstseins als zugerechnetes Bewusstsein, wie Lukas das gefasst hat, dass es das immer schon eigentlich definiert ist, sondern dieses gemeinsame Bewusstsein wird, und da finde ich, findet man im Kapital die schönen Worte, dass die Arbeiter die Köpfe zusammenstecken, dieses wird eben von den einzelnen Subjekten durch Zusammenkommen, zusammen kommunizieren, zusammen sich verabreden, konstituiert. Soweit vielleicht dieser Exkurs zu der Frage des Subjekts. Und Foucault arbeitet da an einem wirklichen Problem. Ich will jetzt gar nicht erst das Problem, wie es denn ist, mit anderen Herrschaftspositionen und Formen, also patriarchalische Herrschaft oder auch internationaler Abhängigkeit, von der ich auch nicht glaube, dass sie gewissermaßen nur eine Spielart der Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeit ist, sondern die hat ihre eigene Materialität und Widersprüchlichkeit, wie Althusser sagen würde. Also das muss man natürlich auch noch denken, wie sich in diesen Verhältnissen widerständige Subjektivität konstituieren kann. Und dann hätte man hier erst eine einigermaßen vollständige Problematik. Und insofern ist Foucaults Versuch der Öffnung durchaus auch interessant. Was ich an ihm problematisch finde, ist, dass er eigentlich die Marx'sche Untersuchung über das Zusammenstecken der Köpfe gar nicht zur Kenntnis nimmt, sondern versucht, da bin ich jetzt nicht genau genug informiert, an wahrscheinlich im Zusammenhang mit Althusser aufgegriffene gängige marxistische Theorien der Bewusstseinsbildung anzuknüpfen und sich von denen zu distanzieren. Das ist gut nachvollziehbar. Aber wenn man genauer hinguckt auf die marxische Theorie, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie dann wirkungsgeschichtlich verstanden worden ist, dann kommt man hier eigentlich zu einer anderen Herangehensweise, als Foucault sie dann wählt. Wobei bei Foucault ja zu beobachten ist, dass dann in diesem Zuge die konkreten Herrschaftsverhältnisse, Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, internationaler Dependenz eigentlich verschwinden und durch sozusagen relativ willkürlich ausgewählte partikulare Herrschaftsstrukturen aus der Geschichte der europäischen Neuzeit ersetzt werden. Und darin sehe ich eine Schwäche der Foucault'schen Theorie. Die sind relevant. Also das Gefängnis ist natürlich relevant und auch die Irrenanstalt, gar keine Frage. Und es ist auch wichtig, dass die was anderes sind als die Fabrik. Aber trotzdem, die Fabrik, das Armenhaus oder die Formen der neuen Zwangsarbeit und der neuen Sklaverei im Verhältnis zu den Kolonien und Postkolonien. Ich meine, Brasilien ist ja, glaube ich, da auch ein produktives, interessantes Beispiel. Die müsste man da doch auch thematisieren. Und das ist vielleicht sogar auch wichtiger für die Erkenntnis der politischen Lage und der Handlungsmöglichkeiten als die Konzentration auf den berechtigten Widerstand der in Anführungsstrichen Irren und Gefangenen. Ich will die nicht ausschließen, aber man muss natürlich sehen, dass sie nicht die einzigen Beherrschten sind und die anderen Herrschaftsverhältnisse doch noch mehr und doch vielleicht noch strukturell tiefer unsere Gesellschaft bestimmen. So, nach dieser spontanen Reaktion habe ich jetzt eigentlich zu dem, was ich mir heute vorgenommen habe, noch eine Dreiviertelstunde Zeit, das ist nicht zu machen. Ich werde das in der Form versuchen zu bewältigen, dass ich jetzt erstmal sozusagen allgemein darüber spreche und das PowerPoint dann sozusagen als Material gewissermaßen ins Archiv tue und zugänglich mache. Also das Problem, das ich heute diskutieren wollte, ist schon in meinem Buch Radikale Philosophie an relativ prominenter Stelle, ist ein ganzer Abschnitt, behandelt, nämlich das Problem der Wahrheitspolitik. Und wenn ich das richtig sehe, hat dieses Problem der Wahrheitspolitik drei Komponenten. Nämlich erstens Komponente, was heißt in dem Zusammenhang denn Wahrheit? Und wie kann Wahrheit denn wohl politisch sein? Und die dritte Komponente kommt im Wort nicht vor, aber die ist, man kann sie mit Badiou illustrieren, der war lange Zeit einer der führenden Mitglieder von einer Struktur, die sich die Organisation nannte. Um Organisation geht es. Ne, denn wenn ich politische Subjektivität konstituieren will oder als Politiker handeln will, dann habe ich immer die Frage der Organisation. Es gibt zwar die Vorstellung, Politiker seien so etwas wie Künstler, auch die ist problematisch, aber dann mit dem Hintergrund des Geniekults wenigstens einigermaßen artikuliert und würden sozusagen als Individuen die öffentliche Meinung bespielen und formen. Na, so treten sie ja auch manchmal auf. Aber das ist natürlich völliger Unsinn. Das sind nicht die wirklichen Verhältnisse. Sondern als Politiker ist man in modernen Verhältnissen eben Parteipolitiker. Na, man kann Parteien wählen, man kann Parteien neu konstituieren, aber das ist alles nicht so einfach. Und selbst wenn man eine neu konstituiert, wie Macron das gerade gemacht hat, ist das natürlich eine Partei. Das heißt, die dritte Dimension, die wir diskutieren müssen, wenn wir Wahrheitspolitik diskutieren, ist immer die Frage der Organisation, die eben das Verhältnis von Wahrheit und Politik dann auch verlässlich herstellt. Aber erst einmal zur Frage der Wahrheit. Also das ist doch, Marx hat gesagt, wenn jemand sozusagen seine Erkenntnis aus politischen Rücksichten verdreht, das ist gemein. Das geht gar nicht. Also es gibt keine Politik der Wahrheit. Es gibt nur, wenn es um die Wissenschaft geht, die Verpflichtung zur Wahrheit. Wieso kann es dann eine Wahrheitspolitik geben? Und ich glaube, da muss man sich darüber unterhalten, was es bedeutet, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Grundlage politischen Handelns zu machen. Die Technokraten sagen, wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, dann weiß ich auch, wie man es weiterentwickeln, reparieren, umbauen kann. Das heißt, es gibt immer nur, Taylor hat das, glaube ich, gesagt, one best way. Und diesen muss man herausfinden. Der Technokrat sagt, keine Politik, richtige Analyse. Und wenn alles richtig analysiert ist und entsprechend richtig gemacht wird, dann funktioniert es und wir kommen weiter. Also das kann man natürlich sagen. Sie lächeln, aber das ist nicht an der Oberfläche unserer unserer Öffentlichkeit, aber in der Realität spielt das eine beträchtliche Rolle. Ich denke, wir werden das jetzt in der Viererkoalition, die wir wahrscheinlich kriegen werden, besichtigen können. Es gibt viel, was man sozusagen politisch an Erzählungen erfinden und öffentlich verbreiten kann, was, wie die Franzosen sagen, kein Brot ist. Ja, nicht schlimm. Macht keinen großen Unterschied, ob man das dazu erzählt oder jenes dazu erzählt oder der eine erzählt das und der andere erzählt das. Sondern die wirkliche Politik wird eben von der Verwaltung gemacht. Und übrigens, das ist auch, glaube ich, das Geheimnis von Angela Merkel, dass sie auf diese wirkliche Politik setzt und dann, das muss man sozusagen hinzusagen, in Situationen der Krise dazu in der Lage ist zu sagen, jetzt ist Krise, jetzt machen wir alles ganz anders. Also unterscheiden zu können und dann wird eben wieder in die gewöhnlichen Mechanismen zurückgearbeitet. Das hat man jetzt in der Frage der sogenannten Flüchtlingspolitik, die eben einerseits Politik war in der Krise und jetzt zur Verwaltung umgearbeitet worden ist, hat man das ziemlich spektakulär gesehen. Also, die Frage ist damit, kann es überhaupt eine Politik geben, die diese Auseinanderentwicklung von Technokratie und Politik, die wir in allen modernen kapitalistischen Gesellschaften haben, als solche angeht. Und natürlich muss die Antwort lauten, ja. Denn nur, wenn es eine solche Politik geben kann, ist eine Transformation der bestehenden Herrschaftsverhältnisse mit ihrer Aufteilung zwischen privater Herrschaft des Kapitals und öffentlicher Herrschaft des Staates bzw. des Staatsapparates vorstellbar. Das heißt, es geht hier um nicht weniger als die Bedingung der Möglichkeit einer radikalen, befreienden Transformation. Das heißt, es geht darum, eine Politik im starken Sinne, möchte ich das mal nennen, möglich zu machen. Und nun haben wir die Situation, dass eine solche Politik im starken Sinne, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, da bin ich relativ sicher, gegenwärtig überhaupt gar nicht möglich ist. Ne, wer sollte denn eine Politik der Transformation, sei es auch nur der Geschlechterverhältnisse oder der internationalen Abhängigkeitsverhältnisse oder der Herrschaft des Kapitalverhältnisses in unseren Gesellschaften, wer sollte wie eine solche Politik machen? Da gibt es kein Subjekt für. Und wenn man jetzt über sozusagen pauschale Formeln wie Verstaatlichung der Großindustrie oder sowas hinauskommen will und wirklich angeben, was das operativ im Einzelnen bedeuten soll, dann kann man das auch nicht angeben. Und damit, denke ich, bekommen wir eine erste Annäherung an das, was das Thema der Wahrheitspolitik ist. Nämlich die Frage einer Transformation der grundlegenden Verhältnisse, die in unserer Gesellschaft herrschen. Wie können diese Verhältnisse in ihren Grundstrukturen transformierbar gemacht werden? Wie kann der Raum der Politik so erweitert werden, dass diese Transformation möglich wird? Und hier muss ich das auch nochmal von der Seite der Wahrheit erklären. Was hat das mit Wahrheit zu tun? Ich denke, da ist der Gedanke der, dass es eine, wenn man so will, höhere Wahrheit ist, dass Menschen sich befreien können, dass Herrschaftsverhältnisse als von Menschen über Menschen als solche illegitim sind. Natürlich kann man sagen, dass das eine politische Wahrheit ist, klar. Aber es ist trotzdem eine wichtige Wahrheit. Und es wäre, glaube ich, fatal, wenn man den Anspruch aufgeben würde, es ginge bei der Ermöglichung von Befreiung in unseren beherrschten und von Herrschaftsformen durchzogenen Gesellschaften nicht um Wahrheit. Das würde praktisch heißen, dass man sagt, es ist irgendwie eine Geschmackssache. Die einen sind für Befreiung und die anderen sind für Herrschaft. Die einen sind für Unterwerfung und die anderen sind für Widerstand. Geschmackssache. Ja, und ich, oder Sache des Temperaments. Und ich glaube, wenn man daran festhalten will, und ich glaube, da gibt es gute Gründe dafür, dass das Gegenstand relevanten diskursiven Streits ist, des Austausches von Argumenten, und dass das auch, dass diese Argumente auch mit einiger Stringenz und Tragfähigkeit ausgetauscht werden können, dann kann man hier den Wahrheitsanspruch gerade für solche wichtigen Wahrheiten nicht einfach aufgeben und sagen, irgendwie ist das alles relativ. Und man kann sogar sagen, die These des Relativismus ist eine These, die den Fortbestand der bestehenden Herrschaftsverhältnisse fördert. Nur der, der darauf besteht, dass sein Anspruch auf Befreiung berechtigt ist und dass das wahr ist, verteufelt auch, der hat überhaupt eine Chance, den Kampf aufzunehmen und durchzuhalten, der dazu führen ist, dass die Fragen der Befreiung überhaupt wieder zum Gegenstand möglichen politischen Handelns werden, also der Horizont des Politischen so erweitert wird. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir sind da gegenwärtig weit davon weg. Und nun würde ich jetzt anfangen, meine eigene Position in Bezug auf Badiou, Rancière und Balibar zu beschreiben. Also ich denke, Badiou hat recht, wenn er die Kategorien des Wahrheitsereignisses und der Treue zum Wahrheitsereignis einführt. Wir denken uns nicht aus, was wichtige Wahrheiten sind, sondern die konstituieren sich historisch in Ereignissen, die in dem spezifischen Sinne auch Ereignisse sind, dass wir sie nicht einfach veranstalten können. Wir können nicht uns zusammensetzen und planen, also in einem Jahr wollen wir ein Wahrheitsereignis veranstalten. Nein, das geht nicht. Und das ist natürlich auch die Tragik, wenn man so will, meiner Generation. Wir haben immer wieder versucht, das Wahrheitsereignis von 1968 oder 67, 68 sozusagen neu zu inszenieren. Nicht immer mit völligem Misserfolg. Aber insgesamt ist es uns nicht gelungen. Das heißt, damit ein Wahrheitsereignis stattfindet, muss sich etwas ereignen, was außerhalb unserer Kontrolle, außerhalb unseres Handlungsvermögens liegt. Ich glaube, das anzuerkennen, ist gewissermaßen der erste Schritt zu einer tragfähigen, materialistischen Geschichtsauffassung. Das gibt hier Prozesse, die wir natürlich versuchen können, wissenschaftlich zu untersuchen und zu begreifen und dann in ihrer Dynamik auch besser zu durchschauen. Aber das tun wir nicht in der Illusion, irgendwann sind wir so weit, dass wir das alles technisch produzieren können. Was die Unterwerfung oder die Rebellion verursacht, ist eben nicht die Propaganda oder die ideologischen Staatsapparate, sondern das ist in den Subjekten selber etwas, was sich ereignet. Eines Tages stehen die Subjekte auf und sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Und in der Revolte gibt es auch immer wieder den Moment, wo die Subjekte sagen, ach, ist doch alles so schwierig. Warum machen wir nicht weiter wie bisher? Und In diesem Feld zwischen Revolte und Resignation ist Politik zu machen. Aber Politik nicht in dem Sinne, dass man glaubt, man könne das jetzt machen, im starken Sinne, sondern Politik in dem Sinne, dass man nach Möglichkeiten sucht, einzugreifen, bestimmte Entwicklungen voranzutreiben und andere Entwicklungen zu bremsen. Also und auch zu unterscheiden, was zu bremsen und was voranzutreiben ist, was nicht immer einfach ist. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wenn man so will, der Elefant, der Unsichtbare, der im Zimmer sitzt, nach der Organisation. Also zu glauben, dass ich, indem ich ein Buch veröffentliche oder eine Vorlesung halte, irgendwie diese Prozesse beeinflussen kann, ist schon ziemlich kühn. Hält mich nicht davon ab, es zu machen. Aber ich weiß wohl, dass so das nicht funktioniert, sondern das muss aufgegriffen werden. Das muss in andere Diskurse eingehen. Das muss eben als Eingriff funktionieren. Und das liegt eben nicht allein am Eingriff. Das liegt auch an die Situation, an der Lage, in die eingegriffen wird. Und der abwesende und doch anwesende Elefant bei Balibar, Badiou und Rancière ist selbstverständlich die Kommunistische Partei. Ja, die hatte sich in der Phase, die von der Oktoberrevolution eröffnet worden ist, wo ich nicht so den Eindruck habe, das ist eine sehr französische Sicht der Dinge, dass die kontinuierlich bis in die 70er Jahre angehalten oder bis in die 60er Jahre angehalten hat. Aber in Frankreich, wo die KP sich relativ spät als solche konstituiert hat und dann in der Resistance zentral geworden ist, konnte dieser Eindruck entstehen. Aber wenn das so ist, dass diese Organisation so nicht mehr zur Verfügung steht, was kann man dann machen? Und ich denke, an der Stelle hat Badiou die Konsequenz gezogen, dann machen wir meine eigene Organisation. Die Organisation ist der Versuch, sozusagen an die Stelle der Kommunistischen Partei eine neue Organisation zu setzen, die auch dann aus den Erfahrungen der KP lernt. Also es ist nicht so, dass das nur eine einfache, also insofern unterscheidet sich das auch von den klassisch maoistischen Parteiwiederaufbaumodellen. Das ist schon ein Versuch, die Organisation so aufzustellen, dass sie unter modernen, sowohl parlamentarischen als auch differenziert zivilgesellschaftlichen Verhältnissen funktionieren kann. Das will ich Badiou durchaus einholen. Rancière habe ich so verstanden, dass er eigentlich sagt, diese Organisation ist nicht vorab konstituierbar. Sie konstituiert sich im Moment der Rebellion und des Aufbruchs. Und das kann man antizipieren, das kann man aber vorher nicht machen. Und bis dahin gilt es, die Momente radikalen Denkens, Erlebens und Handelns, die es schon gibt und gegeben hat, so präsent zu halten und so präsent zu machen, dass auf sie zurückgegriffen kann, in dem Moment, wenn ich so sagen darf, in dem Moment der Wahrheit, wenn diese Organisation dann in einem Ausnahmefall entsteht. Ich glaube, das sind zwei sehr ernstzunehmende Ansätze, die aber einen aus meiner Sicht Mangel gemeinsam haben. Nämlich den Mangel, dass sie orientieren auf eine künftige Ausnahmesituation. Im einen Fall indem ich schon die Organisation bereitstelle, aber warte, dass diese Situation dann das Eingreifen ermöglicht. Und im anderen Fall, dass die Ausnahmesituation dann auch die Organisation sozusagen hervorbringt. Und das bedeutet natürlich, dass die Situation des Philosophen und des Politikers in der gegenwärtigen Lage paradoxal ist. Ich kann im Grunde immer nur die Aufgabe beschreiben und gewissermaßen die Vorformen ihrer Bewältigung diskursiv gegenwärtig machen. Und ich denke, so habe ich das verstanden, Etienne Balibar hatte einen anderen Weg gewählt, der aber auch seine Probleme hat. Nämlich den Weg, sich dem anzunähern, was in der gegenwärtigen Situation politische Ereignisse und Kämpfe sind. Also innerhalb des Horizonts des Politischen, so wie er sich gegenwärtig darstellt, Momente zu finden, die, wenn man so will, subversiv sind. Der Kampf für die Legalisierung des Sans-Papiers war ein Beispiel in dieser Richtung. Und man kann auch sagen, dass Etiennes jüngere Versuche zur europäischen Politik, so sehr das dann auch immer sehr abstrakt ist, weil die europäische Politik sehr abstrakt ist, auch versuchen, Momente zu identifizieren, in denen hier und jetzt in der gegenwärtigen Lage eine Politik gemacht werden kann, die über die Grenzen des gegenwärtig festgelegten politischen Horizonts hinausgeht. Es ist ja nicht das Plädoyer dafür, sich nun der europäischen Politik so wie es anzuschließen, sondern es ist das Plädoyer dafür, so wie das Syriza versucht hat, die Grenzen dieser europäischen Politik auszutesten und wo immer möglich über sie hinauszugehen. In dem Zusammenhang ist für mich interessant, dass heute in den Nachrichten war, dass es ein neues Programm von Syriza gibt, die absolute Armut in Griechenland zu bekämpfen, nachdem es einen minimalen Spielraum bei den statistischen Wirtschaftsdaten gibt. Also auch unter den geradezu versklavenden politischen Bedingungen, die die Europäische Union hier gesetzt hat, gibt es einen Spielraum und der wird sofort genutzt. Das scheint mir durchaus das zu bebildern, von dem ich gerade geredet habe. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist doch reformistisch. Das nutzt die Spielräume, die es heute schon gibt und versucht sie, wenn es gut geht, zu erweitern. Ich würde dagegen halten, ich denke mit Etienne Balibar, dass das in dieser Situation eine problematische und ziemlich leere Unterscheidung ist. Denn in dieser Situation gibt es ja nicht die revolutionäre Handlung als Alternative. Im Horizont des Politischen kommt die einfach gar nicht vor. Man kann natürlich einen Verein gründen, der dann den Gedanken der Revolution pflegt, aber das ist keine politische Tat. Und wie solche Vereine ohne reale Aufgaben dann zu allerlei Dogmatisierungen verkommen, das illustrieren viele Organisationen, die heute miteinander darum konkurrieren, revolutionäre Organisationen zu sein. Das heißt, was mir hier wichtig ist, es ist richtig, den Gedanken festzuhalten, dass Wahrheitspolitik eben auch mit einschließt, sozusagen die Extremsituation, die Ausnahmesituation der vollständigen Transformation. Aber es ist genauso wichtig, daran festzuhalten, dass eine wirkliche Wahrheitspolitik immer schon an dem ansetzen muss, was hier und heute im Horizont des Politischen, wie es ist, aufgegriffen, radikalisiert und weitergetrieben werden kann. Und hier würde ich dann dann als nächsten Gedanken, und ich glaube, das geht auch, einen Denker, der nicht aus dieser Tradition kommt, sozusagen um eine Leihgabe bitten, nämlich Ernst Bloch. Ernst Bloch hat ja zentral die Kategorie des noch nicht. Nicht in dem Sinne, dass da nun irgendwas gedacht wird, sondern es gibt ein spezifisches noch nicht in der jeweils spezifischen historischen Lage. Und dieses noch nicht muss man erstens natürlich versuchen, theoretisch zu bestimmen und herauszukitzeln, wenn man so will. Und man muss im Handeln versuchen, es zu aktivieren. Und das ist aber eben nicht irgendwie ein ganz allgemeines noch nicht, sondern es ist ein je spezifisches. Es ist eine, wenn Sie so wollen, spezifische Transzendenz in unterschiedlichen konkreten Lagen. Und ich glaube, mit dem Gedanken kann man dann versuchen, sozusagen zwischen Baliba einerseits und Badiou und Rancière andererseits tatsächlich zu vermitteln. Was sozusagen mein Vorschlag wäre, dass man tatsächlich Baliba darauf abklopft, wo seine Versuche, den Raum des Politischen zu erweitern, tatsächlich in Richtung Befreiung, in Richtung Überwindung bestehender Herrschaftsverhältnisse produktiv sind, und dass man umgekehrt Badiou und Rancière darauf abklopft, was ihr allgemeines und sehr abstraktes Insistieren auf den Moment der Wahrheit, des Durchbruchs zum Akt der finalen Befreiung, was das für die Beurteilung konkreter Lagen im Horizont des Politischen, so wie er besteht, bedeuten kann. Also es sind da zwei sozusagen Übersetzungsanstrengungen erforderlich, die meines Wissens von beiden Seiten nicht gemacht werden. Weder übersetzt Badiou oder Rancière, im Gegenteil, sie neigen dazu, das abzuwehren, ihre sehr grundsätzliche Orientierung in konkrete Handlungsoptionen, noch außer auf der Ebene der ganz allgemeinen Prinzipien, die gerne als Lehrformeln beschrieben werden, wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, noch versucht Baliba sozusagen den radikaleren Transformationsaspekt, den er in den konkreten Gegebenheiten herauszuarbeiten versucht, als solchen zu fassen und zu bearbeiten. Und ich denke, gestützt auf den Blochschen Gedanken des noch nicht, könnte man hier weiterkommen. So, das war jetzt der Versuch, meinerseits die lange Vorlesung etwas zusammenzufassen. Jetzt habe ich aber noch eine halbe Stunde Zeit, und da werde ich dann wenigstens versuchen, den Schluss dieser vorbereiteten Präsentation Ihnen zu präsentieren. So, können wir das jetzt anmachen?
Es kommt
schon. Kommt schon, okay. Ah ja, ich sehe es. Also ich habe jetzt noch 57 Folien, keine Angst, die werde ich nicht alle. So. So, das ist ja schön. Und jetzt werde ich da einfach mal zum Schluss vorstoßen. Also ich knüpfe am besten an Nick Hewletts Bilanz der Interventionen von Badiou, Rancière und Baliba. Der hält erstmal fest, dass der Beitrag von Badiou, Baliba und Rancière zu zum einen als Beitrag zum politischen Denken, zur politischen Philosophie, wenn Sie so wollen, aufzugreifen ist. Und zweitens daraufhin zu beurteilen, wie weit in Ihnen die erlebte Wirklichkeit der Politik zu Beginn des 21. Jahrhunderts besser begreifbar wird. Er betont erstens, dass jeder dieser drei, und er, wie ich auch überwiegend, hebt er sehr stark darauf ab, dass es möglich ist, eine gemeinsame Problematik der drei Autoren zu identifizieren. Also, dass alle von der Voraussetzung beginnen, dass gegenüber der Welt, in der wir faktisch leben, eine sehr viel gleichere und gerechtere Form der Gesellschaft möglich wäre oder Formen möglich wäre. Und sie alle arbeiten daran, die Debatte der Linken über die Machbarkeit einer grundlegenden gesellschaftspolitischen Transformation wieder aufzunehmen. Und es geht bei Ihnen immer darum, den Glauben an den Begriff einer radikalen Transformation zu erneuern. Judith macht hier was Ähnliches, wie ich das mache, dass man eben den Transformationsbegriff benutzt, um die Debatte, ob Revolution oder Reform, erstmal an die Seite zu schieben. Wichtig, als hebt er hervor, bei allen dreien wird die Notwendigkeit betont, dass es politisch und theoretisch von Nutzen ist, von den Gedanken der gewöhnlichen Leute, der einfachen Leute, zu lernen und ihnen zuzuhören und zu lernen. Und damit der starken Bedeutung der professionellen Expertise, was ich als Technokratie angesprochen habe, entgegenzuwirken. Und jedes dieser Ansätze, Systeme finde ich etwas unglücklich. In jedem dieser Ansätze geht es darum, möglich zu machen, dass Politik wieder stattfinden kann. Politik im starken Sinne, wie ich das eingangs gesagt hatte. Und es zu erkennen, diese Politik im starken Sinne, in ihren Vorformen, in ihrem Vorschein, wie Bloch sagen würde, zu erkennen und zu ermutigen, wo immer es auftritt und nicht etwa eine Art von Modell der Veränderung konstruieren. Hebt auch vor, dass alle drei eine langfristige Alternative zu denjenigen Aspekten des poststrukturalistischen und postmodernistischen Denkens darstellt. Wie geht das? Ja. Danke. Die eher auf Differenz und Relativität abstellen, als auf das Allgemeine und das Absolute. Aber die Frage ist, ob man wirklich mit Badiou, Balibar und Rancière auf das Absolute kommt. Ich glaube, die Wahrheit, auf die sie orientieren, die Wahrheit der Befreiung, ist nichts Absolutes, aber sie ist auch nichts Relatives. Also der Gegensatz von Relativismus und Absolutismus scheint hier fehl am Platz zu sein. Er betont nochmal, dass sie damit die Voraussetzungen einer wichtigen Korrektur gegenüber dem Zeitgeist geschaffen haben. Also er kritisiert dann Rancière, dass er eine Position ergreift, wo sozusagen die Transformation von der wirklichen Dialektik der Veränderung so weit weg ist, dass der Zusammenhang nicht mehr hergestellt werden kann und es auch keine Möglichkeit gibt, irgendwie zu untersuchen, welche Umstände zu einer Veränderung oder zu einem Aufstand führen können. Und Balibar demgegenüber ist einerseits einer radikalen Konzeption der Politik als Emanzipation verpflichtet, die bei ihm allerdings sehr allgemein bleibt, die Prinzipien der Französischen Revolution, und andererseits ein sehr viel pragmatischer Schlussfolgerung aufgrund der konkreten Analyse der gegebenen Horizonte politischen Handelns. Ach so, da ist eine Wiederholung drin. Und wenn er etwa die Europäische Union untersucht und die Handlungsmöglichkeiten, die da liegen, ist das natürlich weit entfernt von den Möglichkeiten gesellschaftspolitischer Transformation. So. Um das zusammenzufassen, sagt jetzt Hewlett, bei Badiou und Rancière gibt es Tendenzen, sich an den Rändern aufzustellen. Das hat mit Marginalismus und grenzlosen Theorie nichts zu tun, sondern sie tendieren dazu, nur die Position an den Rändern für wahrheitsfähig überhaupt zu halten. Während bei Balibar, so sieht Packard, Hewlett Packard ist es im Kopf, sieht Hewlett das als Konzessionen zu den konventionellen Mainstream-Politiken gemacht werden. Wobei ich das eher so beschreiben würde, Balibar greift auf die Politik zu, so wie sie sich heute faktisch darstellt. Und das ist natürlich, wenn Sie wollen, eine Konzession, aber in der Politik scheint es mir nicht möglich zu sein, etwas anderes zu machen als wirkliche Politik. Man kann natürlich sagen, dann mache ich eben keine Politik. Aber wenn ich politisch eingreifen will, kann ich nur in das politische Feld eingreifen, so wie es heute konstruiert ist und in dem Bereich, den es zulässt, den kann ich versuchen zu erweitern. Aber es beginnt alles mit Eingriffen in das Feld der Politik, so wie es hier und heute präsentiert. Das hat meines Erachtens mit Opportunismus und Konzessionen gar nichts zu tun. Ich kann natürlich darauf warten, dass das Feld sich von selber verändert. Das wäre eine Alternative. Aber das scheint mir eine sehr unpolitische Alternative zu sein, die sagt, Politik ist für ein andermal. Und die Erfahrung, Politik für ein andermal zu erklären, ich glaube, die haben in den 20er und 30er Jahren die Anarchisten gemacht. Und in gewissem Sinne haben sie auch die Stalinisten gemacht. Sie erinnern sich vielleicht an die Parole nach den Nazis wir, 1932. Und da dachte man, die Nazis wären eine Frage von Wochen. Und das war eine ganz schlimme, zerstörerische Illusion. Also von da aus ist die Vorstellung, wir warten erst mal ab, bis die Verhältnisse sich so geändert haben, dass wir wieder Politik machen können, die uns Spaß macht und wo wir auch sofort sehen, wie der Zusammenhang zur Befreiung ist. Im Grunde eine Position der Selbstaufgabe. Ja, natürlich, das gehört dazu. Ja, das ist aber die Frage ist, wie kann ich neue politische Felder schaffen? Und das scheint mir klar zu sein, dass das irgendwann involviert. Ich brauche natürlich einen Aufbau, ich muss organisieren. Und dann muss ich irgendwann in die Mainstream-Politik eingreifen können. Also die Vorstellung, neue politische Felder zu schaffen, ohne jemals mit der Mainstream-Politik in Berührung zu kommen, halte ich für nicht realitätstüchtig. Ich kann organisieren, ich kann Nachbarschaftshilfe organisieren, ich kann genossenschaftliche Strukturen, ich kann Strukturen des postfamilialen Zusammenlebens organisieren. Das sind alles Sachen, die möglich sind. Aber damit das dann wirklich politisch wird, muss das dann mit Eingriffen in die Mainstream-Politik kombiniert werden. Also du hast natürlich recht, politische Tätigkeit heißt nicht nur in Parteien, so wie sie sind, tätig zu werden.
Ganz konkret in den Charité-Streifen.
Wie bitte?
Also ich müsste es auch nicht so, ich habe ganz konkret in den Charité-Streifen.
Ja, selbstverständlich. In den Gewerkschaften würde ich auch sagen, gibt es da erhebliche Spielräume. Aber natürlich sind die dadurch erheblich, dass es die Gewerkschaften als, wenn du so willst, politisch-ideologische Staatsapparate gibt und in ihnen eine widerständige und weitergehende Praxis möglich ist. Und die ist in der Tat in den Gewerkschaften oder auch in Wohlfahrtsverbänden in anderer Weise möglich als in politischen Parteien, die eben immer nur diese Wahlen im Kopf haben. Also insofern, ja, es gibt hier nicht nur die politischen Parteien, sondern es gibt auch andere Strukturen, in denen Politisierung möglich ist. Also das war ja der Begriff der Politisierung, den sollten wir auch nicht aufgeben, dass man eben in der Lage ist, Verhältnisse, die scheinbar ganz unpolitisch sind und völlig außerhalb des Horizonts des Politischen sind, zu Verhältnissen zu machen, in denen dann politische Auseinandersetzungen stattfinden, die dann aber auch die Mainstream-Politik verändern. Und er betont dann, dass die eben in großer Distanz zur Parteipolitik und dem Parteidenken sich entfaltet haben, was einerseits eben eine Stärke ist, weil es ihnen möglich macht, radikale Möglichkeiten überhaupt zu denken. Andererseits aber eine Schwäche, weil es eben keine Anleitung enthält, wie man denn diese Möglichkeiten auch politisch wirklich machen kann. Und jetzt behauptet er, Nick Lulett, es gibt eine starke Tendenz zur Abstraktion bei diesen Denkern. Ich glaube, das ist jedem, der sie gelesen hat, deutlich. Und diese führt er jetzt zurück, einerseits auf der besonderen Bahn, auf die besondere Bahn, die der westliche Marxismus genommen hat. Das ist ein Konstrukt von Perry Anderson, der versuchte damals in einer Schrift zu zeigen, dass dieser westliche akademische Marxismus, wie er sich auf Lukács, Karl Korsch, die Frankfurter, also Adorno, Horkheimer, zurückführen lässt, ja sozusagen ein Abfallen von der wirklichen Auseinandersetzung bedeutet hätte, die vom trotzkistischen Marxismus geführt wurde. Und ich denke auch aus dem Rückblick kann man sagen, dieser akademische Marxismus hat in der Tat viele Schwächen, unter anderem eine bis zum Ende der 40er Jahre durchgehaltene Komplizität mit dem Stalinismus. Ja, die haben immer gesagt, den dürfen wir nicht kritisieren. Also spätestens seitdem der Hitler-Stalin-Pakt nicht mehr galt, war es sozusagen tabu, den Sowjetmarxismus zu kritisieren. Herbert Marcuse hatte damit gebrochen. Aber das war ein Bruch gegenüber dem Konsens der Tradition. Sie haben natürlich den in keiner Weise empfohlen, aber sie haben einfach den Mund gehalten darüber. Und das war schon ein Problem. Dann der trat als offiziell, als gewissermaßen die zeitgenössische Gestalt des Marxismus auf. Und sie haben sich sozusagen durch eine Seitwärtsbewegung dazu verhalten. Und das, finde ich, hat Perry Anderson auch recht. Das haben die Trotzkisten gemacht. Nur, muss man sagen, die Trotzkisten machen das mit theoretischen und philosophischen Mitteln, die eigentlich viele Probleme teilen, die den Stalinismus ausgemacht haben. Also, die haben nicht wirklich einen Weg aus der Krise des Marxismus herausgefunden. Adorno und Horkheimer haben immerhin Voraussetzungen dafür bereitgestellt, diesen Weg zu finden. Selber haben sie ihn wohl auch nicht gefunden, aber auch Althusser hat ihn nicht gefunden. Aber, finde ich, noch wichtigere Voraussetzungen bereitgestellt. Und von da aus finde ich also diese Andersonsche Alternative, sozusagen der praxisorientierte und perspektivenreiche Trotzkismus einerseits und der praxisvergessene westliche Marxismus andererseits, falsch. Ja, dieses, so funktioniert das nicht, und ich denke, im Rückblick wird das auch deutlich, dass in der Tat dieser westliche Marxismus in seiner ganzen Distanz von der Parteipolitik wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass überhaupt heute ein zeitgenössischer Marxismus formuliert werden kann. Und dann vermutet er, dass diese Tendenz zur Abstraktion auch mit dem Erbe von Louis Althusser zusammenhängt. Und das würde ich einerseits bejahen, weil Althusser die Frage noch viel energischer, denke ich, als Adorno und Horkheimer gestellt haben, tatsächlich die philosophische Ausarbeitung zu leisten, die Marx und Engels, Marx wegen seiner doch nicht letztlich überwundenen Befangenheit, was die Philosophie anging, in hegelianischen Strukturen, und Engels wegen seiner, Befangenheit immer stärker im Positivismus, also in einem, wenn auch dialektisch aufgemotzten, aber doch einfachen, ja, Wissenschaftsgläubigkeit, sage ich das mal zugespitzt, nicht haben bearbeiten können. Es gibt eine philosophische Lücke in der Explikation des Marxismus, in der Explikation der marxischen Entdeckungen, der marxischen wissenschaftlichen Entdeckungen. Und diese Lücke ist in der Tat zu bearbeiten und kann nicht dadurch bearbeitet werden, dass man gewissermaßen die philosophischen Stücke, die sich bei Marx finden, zusammenfasst und systematisiert. Das ist die zentrale These, die ich für richtig halte. Man kann erstens sagen, das bedeutet nicht, dass man diese bei Marx und auch bei Engels vorhandenen philosophischen Elemente einfach vernachlässigen sollte. Und die muss man aufarbeiten, aber kritisch aufarbeiten. Und dazu braucht man dann in der Tat den Rückgriff auf eine zeitgenössische Philosophie. Weil man kann philosophieren nur in der Philosophie seiner eigenen Zeit. Und da kann man natürlich sagen, gut, Althusser und Co. sind da stark eingebunden in die französische Philosophie, in den französischen Moment der Philosophie, der ist vorbei. Das heißt, jetzt einfach das zu wiederholen und gewissermaßen zu rekonstruieren, was Althusser und Co. nicht nur skizzenhaft umrissen haben, das wäre auch falsch. Aber man muss in der Tat in einer zeitgenössischen Aufarbeitung sowohl Adorno und Horkheimer als auch Althusser in ihren Artikulationen einer Philosophie der marxistischen Wissenschaft oder der marxistischen Politik selber aufarbeiten. Und ich denke auch, es bleibt richtig, was Althusser gesagt hat, dass wir Marx eine der größten wissenschaftlichen Entdeckungen in der Geschichte der Menschheit schulden, nämlich die Entdeckung der Grundstrukturen und Dynamiken der, der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften. Diese Entdeckung haben die Frankfurter zwar nicht völlig vernachlässigt, Adorno hat ja, Braunstein hat das inzwischen aufgearbeitet, tatsächlich auch sich mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt und relevant und interessant beschäftigt, weil er keineswegs so ignorant wie die Legende es vorher hatte. Und von Althusser haben wir ja das Kapitallesen und andere Anläufe an diese Problematik. Aber was wir nicht haben, ist tatsächlich eine Kapitallektüre auf dem Niveau, wie es inzwischen die marxianische Weiterentwicklung der Kritik der politischen Ökonomie, Luxemburg, aber auch viele zeitgenössische Autoren, wie das da zu finden ist und wie das da aufzuarbeiten ist. Also die Rekonstruktion der wissenschaftlichen oder der marxischen Wissenschaft der Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Frage der Kapitallektüre, sondern ist auch eine Frage der sozusagen kritischen Rekonstruktion der daran anknüpfenden wissenschaftlichen Literatur, die eben bis in die Gegenwart weitergeht. Und er betont ganz stark, das hast du ja auch betont, wie stark, anders als das Kapitallesen, dessen Weiterwirkung ist sozusagen eher unterirdisch. Ich würde selber immer betonen, Balibars 5 Untersuchungen zum historischen Materialismus, die es auf Deutsch nicht gibt, die es aber immerhin auf Englisch gibt, sodass man das sich auch durchaus, wenn man kein Französisch kann, aneignen kann. In denen eine, finde ich, zentrale Erkenntnis ausgearbeitet ist, die sich über den Status der marxischen Kritik der politischen Ökonomie gewinnen lässt, nämlich die, dass diese Kritik der politischen Ökonomie die bürgerliche Gesellschaft in ihrem Ideal oder die bürgerlichen Gesellschaften, sollte ich sagen, in ihrem idealen Durchschnitt erfasst. Ideal, also begrifflich rekonstruiert, und Durchschnitt, also die Entwicklung in der großen Zahl. Also beides spielt eine Rolle. Und nicht also die Entwicklung in dieser oder jenen bürgerlichen Gesellschaftsformation. Also Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder das Russland, das Lenin analysiert hat. Also, und Balibar macht, finde ich, da einen ganz zentralen Punkt, nämlich bezogen auf die Frage der Transformation, auf die ich mich ja vorhin schon bezogen habe. Diese Transformation, also die revolutionäre Überwindung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in unseren modernen bürgerlichen Gesellschaften, ist nicht denkbar auf der Grundlage des idealen Durchschnitts. Es gibt keine Revolution im Allgemeinen. Es gibt auch kein allgemeines Revolutionsmodell, sondern diese Transformation oder Revolution ist nur denkbar in einer konkreten historischen Gesellschaftsformation mit ihrer gesamten Überdetermination, Geschlechterverhältnisse, internationale Stellung, you name it. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Verschiebung. Ja, denn dieser Gedanke, des revolutionären Modells spukt ja seit Stalin durch die kommunistische Weltbewegung. Und im westlichen Marxismus hatte man das allenfalls soweit versucht. Und da gibt es auch schon im Austromarxismus entsprechende Vorentwicklungen, dass man versucht hat, zu bestimmen, wie überhaupt in entwickelten kapitalistischen Gesellschaftsformationen die Überwindung des Kapitalismus, also die revolutionäre Transformation, denkbar ist. Und ich glaube, auch noch diese Problematik ist falsch, sondern wie das in Deutschland geht oder wie das in den USA geht oder in der Europäischen Union, ist verschieden. Wie das in China geht oder in den USA, ist offensichtlich auch verschieden. Und diese sehr radikale Verschiedenheit hat die kommunistische Weltbewegung nicht gedacht. Und da haben wir natürlich ein großes Problem. Und um jetzt sozusagen nochmal meinerseits, da kann ich jetzt nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen, meinerseits sozusagen nochmal die Frage aufzuwerfen. Die Aufgabe ist also, Befreiung unter realen, auf vielfältige Weise materiellen Bedingungen zu denken. Befreiung und Subjektkonstruktion, was die radikale Philosophie von Badiou, Rancière und Balibar lernen muss. Erstens muss man sich klar machen, dass Subjekte nicht immer schon präexistieren, sondern die Konstitution von Subjekten der Befreiung selber schon eine Kampfaufgabe ist. Das heißt, wir müssen auch immer in politischen Kämpfen mitdenken, wie sich dadurch die Subjekte dieser Kämpfe verändern, entwickeln, neu konstituieren. Wir müssen daher das schwierige Verhältnis von individuellen Subjekten und gemeinsam wirkenden ideologischen Mächten radikal neu denken und eben auch die Unschärfen überwinden, die in Althussers Exemplifikationen des Verhältnisses von Ideologie und ideologischen Staatsapparaten enthalten sind. Ich habe vorhin schon verwiesen auf Michel Peuchets Unterscheidung oder Diskussion über das Verhältnis von Identifikation, Disidentifikation und Desidentifikation. Also indem ich einfach nur rebelliere und sage, ich will kein Subjekt werden und ich will mich nicht unterwerfen, werde ich allenfalls ein plurales Subjekt, sozusagen der geborene Verräter, der immer das ist, was er gerade sein muss und dann anderswo was anderes. Oder ich werde eben selber nicht mehr handlungsfähig wie Grodecks glückliches S. Und demgegenüber der Gedanke, ein Subjekt zu konstituieren, das sich in diesen Widersprüchen selber als vorantreibendes Moment dieser Widersprüche begreift und entwickelt. Und das heißt, wir müssen die Problematik der Subjektivitäten, der Ideologien und der Kämpfe in der Pluralität der Kämpfe gegen Herrschaft und für Befreiung als solche wirklich analysieren und begreifen und eben nicht alles auf Klassenkampf reduzieren, aber auch nicht den Klassenkampf vergessen und auch nicht alles auf individuelle Emanzipation reduzieren, aber auch diese nicht vergessen und auch nicht einfach die Frage des Internationalismus für die neue zentrale Frage halten, aber auch diese nicht vergessen. Und wir müssen vor allen Dingen, und das ist dann auch gegenüber allen dreien eigentlich anzumerken, die Aufgabe annehmen, dass es tatsächlich auch darum geht, einen tragfähigen Bezug zum Realen zurückzugewinnen und eben damit die deliberative Einbringung des jeweiligen Standes der Wissenschaft auf dem gegenwärtigen Niveau, auch in politischen, ökonomischen, Geschlechter- oder internationale Verhältnisse bezogenen Kämpfen. Ja, und ich glaube, an der Stelle kann ich dann erleichtert schließen.